Laufen wir aktuell Gefahr, in eine totalitäre Gesellschaft abzudriften, die alles gleichschalten will? Das und vieles mehr diskutiere ich jetzt mit Dr. Rainer Zietelmann. Hi und herzlich willkommen hier in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Timo und heute ist Dr. Rainer Zietelmann bei mir zu Gast. Ich freue mich. Herr Zietelmann ist jemand, der wirklich ein sehr, sehr vielfältiges Interessensspektrum abdeckt. Er ist Soziologe, er ist Historiker, er ist Selfmade-Millionär, mit Immobiliengeschäften reich geworden, der Mann. Und er ist Autor von fast 30 Sachbüchern, unter anderem das herausragende Buch Die Psychologie der Superreichen, was auf einer wissenschaftlichen Untersuchung von Dr. Rainer Zietelmann zu den Persönlichkeitsmerkmalen von Superreichen basiert. Und jetzt hat Rainer Zietelmann seinen ersten Roman vorgelegt. Wenn Schönheit zum Verbrechen wird, heißt das Buch, ich durfte schon reinlesen, es lohnt sich auf jeden Fall, denn da entwirft Rainer Zietelmann eine Dystopie, gepaart mit einem Thriller-Plot, da wird uns auf jeden Fall gleich mal abholen, worum geht's denn da? Was ist denn da eigentlich auch so diese Thriller-Komponente, die da mit reinspielt? Nur so viel, es ist eine echt knallharte Abrechnung mit der sogenannten Woken-Bewegung. Also das bedeutet, Rainer Zietelmann, und das wird er mir nachher im Gespräch auch nochmal etwas detaillierter ausführen, sieht tatsächlich aktuell die Gefahr, dass wir in so etwas reinlaufen könnten wie ein totalitäres Gesellschaftssystem, was alle Menschen komplett gleichschalten will. Was dahinter steckt und warum er sich ja insbesondere von der Realität, von dem Zeitgeist hat inspirieren lassen, das wird er uns auf jeden Fall nachher verraten. Zudem sprechen wir auch über das Gedankengut der Libertären, über Donald Trump und die Gefahr, dass dort also ebenfalls in den USA möglicherweise ein totalitäres Regime an der Macht ist und dort also quasi schon möglicherweise eine autokratische Regierungsform installieren will. Stichwort Pressefreiheit, Stichwort NGOs, Stichwort Geldkappung von Universitäten und so weiter. Da hat Rainer Zietelmann eine sehr, sehr dezidierte Meinung dazu. Und insofern ist das ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit natürlich auch einigen Inhalten zu diesem Buch hier. Und dafür würde ich sagen, Daumen rauf für Dr. Rainer Zietelmann. Also ich kann euch sagen, es ist auf jeden Fall eine echte Leistung, so einen Roman vorzulegen. Selbst wenn man ein versierter Sachbuchautor ist, ist so ein fiktionales Werk natürlich nochmal eine komplett andere Liga. Und deswegen ziehe ich auf jeden Fall schon mal meinen imaginären Hut. So, und wenn Schönheit zum Verbrechen wird, jetzt kann ich mir den kleinen Scherz nicht verkneifen. Also ich bin momentan wohl eher davon ausgeschlossen, dass bei mir also die Schönheit zum Verbrechen wird mit so einem blöden Erkältungsherpes hier auf der Lippe. Aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Wir gehen jetzt gemeinsam rein ins Gespräch mit Dr. Rainer Zietelmann. Hallo Herr Zietelmann, schön, dass Sie nochmal da sind.
Hallo.
Herr Zietelmann, man kennt Sie als Immobilienprofi, Immobilienmillionär. Sie haben außerdem eine sehr, sehr gute, umfangreiche Arbeit, soziologische Arbeit über die Psychologie der Superreichen vorgelegt. Jetzt haben Sie Ihren ersten Roman geschrieben. Sagen Sie, was treibt Sie eigentlich an? Also Sie haben ja sehr, sehr vielfältige Interessen offenbar.
Ja, das stimmt. Ich habe 29 Sachbücher geschrieben, herausgegeben. Das ist jetzt Buch 30, aber das ist das erste Mal ein Roman. Ja, einfach weil ich eine Idee habe, von der ich der Meinung bin, das ist eine sehr gute Idee. Und ich wollte mal probieren, kannst du das überhaupt? Und das war halt eine Idee, die sich besser im Roman auch umsetzen lässt. Und auch noch eine andere Erkenntnis. Ich argumentiere ja immer sehr stark mit Fakten. Ich habe ja Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten oder Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Da haben wir uns auch mal vor Jahren kennengelernt, 2018. Das war das erste Interview, genau. Und das ist voll von Fakten, aber jetzt kann man nicht Menschen allein mit Fakten nur überzeugen und erreichen. Und wir sind halt auch alle emotionale Wesen. Und es gibt auch einfach Leute, die kaufen keine Bücher über Wirtschaft oder über Politik, weil sie jetzt nicht so sehr dran interessiert sind. Auch muss ich feststellen, dass bei meinen Büchern bisher, ich würde mal schätzen, so 80% der Leser Männer sind. Und das ist jetzt mein Buch, was sich im gleichen Maß oder mindestens so stark auch an Frauen richtet. Und da ist halt so eine Form vom Roman, wo auch mehr die Emotionen angesprochen werden, ist einfach mal ein Experiment.
Mhm. Ja, sehr schön. Übrigens, kleiner Hinweis noch an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Also, wir haben ja unten auch in der Videobeschreibung noch einen Link zu einem Gewinnspiel für Ihre Masterclass mit drin. Also über den Link kommt man auf eine Seite und dort, Herr Ziedelmann, haben Sie dann also alle wesentlichen Teilnahmebedingungen aufgeführt. Ja, möchten Sie vielleicht ganz kurz verraten, worum es da geht, oder?
Ja, weil sich ja viele von den Zuschauern auch für das Thema Finanzen, finanzielle Freiheit interessieren. Hier gibt es eine Masterclass von mir, 4 Stunden hochwertig produziert und auch noch dazu mit dem Begleitbuch und mit dem großen Poster. Kostet normalerweise 690 Euro und jetzt verlose ich da 13 Stück. Das sind eine ganze Menge. Wahrscheinlichkeit zum Gewinn deutlich größer als im Lotto, sagen wir mal. So viele Leute nehmen da doch nicht teil. Und das ist nicht der einzige Preis. Es gibt auch 2000 Euro als Preis zu gewinnen oder ein Abendessen mit mir im exklusiven China Club in Berlin. Das ist ja der exklusivste Club, den wir haben, wo man dann auch den Business-Class-Flug nach Berlin bezahlt bekommt, die Übernachtung im Hotel Adlon bezahlt bekommt, weil viele Leute schreiben mich oft an, kann ich mal, ich habe da ein paar persönliche Dinge und Fragen und würde sie gerne mal kennenlernen. Dem kann ich natürlich normalerweise nicht nachkommen, das geht nicht. Aber hier habe ich gesagt, ist mal eine Gelegenheit, also eine ganze Reihe Preise zu gewinnen. Und die einzige Voraussetzung dafür ist, dass man mein Buch, über das wir jetzt sprechen, nämlich 2075, wenn Schönheit zum Verbrechen wird, dass man das vorbestellt. Und mit der Vorbestellung muss man da nur, kriegt man von Amazon eine Bestätigung, den Link dann an eine E-Mail-Adresse schicken, die da angegeben wird, und dann ist man in der Lostrommel drin.
Ja, sehr schön. Also ich muss an dieser Stelle nochmal aus rechtlichen Gründen auch immer den Hinweis geben. Also der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen. Also ihr könnt euch da jetzt nicht einfach einklagen in die ganze Nummer. Aber Herr Ziedelmann, ich muss jetzt an dieser Stelle mal ganz kurz sagen, also ich bin fast ein bisschen neidisch. Mich haben Sie noch nie in den China Club eingeladen nach Berlin.
Das holen wir gerne nach, wenn Sie das nächste Mal in Berlin sind. Sie müssen auch da nicht gewinnen beim Gewinnspiel. Dann geben Sie mir Bescheid und dann lade ich Sie sehr gerne einen China Club. Das ist wirklich der exklusivste Club. Ich bin auch der am häufigsten da war. Ich habe es mal überschlagen in den letzten 20 Jahren, über 3000 Mal da gewesen. Ne? Oh. Also das letzte Mal gestern Abend, ja. Gestern Abend mit 2 Filmproduzenten übrigens, wo es genau um das Buch geht. Weil ich spreche im Moment mit vielen Leuten aus der Filmbranche, bin auch demnächst in München übrigens, um da mit einer der größten Filmgesellschaften der Welt zu sprechen. Das sind alles nur Vorgespräche, aber das Interesse an dem Buch ist auf jeden Fall auch von den Filmleuten da schon.
Ja, spannend. Also die Konstantin sitzt hier in Schwabing an der Münchner Freiheit.
Ja, die ist es jetzt nicht. Es ist eine größere weltweit bekannte.
Ah. Okay. Ja, Warner Brothers ist auch hier. Aber ich höre jetzt auch auf zu spekulieren. Lassen Sie uns lieber über Ihr Buch sprechen. Also ich habe freundlicherweise schon ein Exemplar erhalten. 2075, wenn Schönheit zum Verbrechen wird. Holen Sie uns doch mal bitte ganz kurz ab, worum geht's in Ihrem Buch? Was ist der Plot?
Also, wir sind im Jahr 2075. Die ersten Menschen haben schon auf dem Mond und auf dem Mars gesiedelt. Ja. Eine der Hauptfiguren ist übrigens Immobilienmakler, der aber speziell Grundstücke auf dem Mond und auf dem Mars vermarktet. Und der hat eine Freundin, eine sehr, sehr schöne Freundin, die heißt Alexa. Und die studiert noch. Und wird an der Uni so zufällig konfrontiert, dass eine Kommilitonin sie anmacht und sagt, hast du schon mal über deine Privilegien als schöne Frau nachgedacht? Du kannst Männer kriegen, die andere gar nicht kriegen können. Du hast Vorteile im Beruf und überhaupt im Leben. Du genießt Privilegien, ohne was dafür getan zu haben. Hast du das schon mal selbstkritisch reflektiert? Und die versteht es erst gar nicht und denkt, was ist das für eine Spinnerei? Und merkt dann bald, da ist eine Bewegung entstanden, die nennt sich Movement for Optical Justice, also für optische Gerechtigkeit. Die sagen einfach, wir haben in vielen anderen Bereichen uns für Gleichheit und Gerechtigkeit eingesetzt, was das Soziale anlangt, was die Geschlechter anlangt. Aber es gibt leider immer noch zu große Unterschiede im Aussehen. Und die sagen auch, wir wollen gar nicht alle Unterschiede beseitigen, wir wollen nicht alle gleich machen. Aber es gibt einige, die sind einfach super schön, die sind zu schön. Ja, das ist erst so eine Bewegung, die fängt an den Unis an, im akademischen Bereich, und die gewinnen dann aber in einer der beiden Parteien immer mehr Einfluss, und diese Partei kommt an die Macht und fängt dann an, Maßnahmen umzusetzen, um diese vermeintlichen Vorteile von schönen Frauen zu reduzieren. Also das fängt an, dass man sich jedes Jahr einmal scannen lassen muss. Alle Frauen von 15 bis 40 Jahren müssen sich scannen lassen. Und dann wird praktisch der Scan verglichen mit dem Schönheitsideal. Und wenn du mehr als 95% Übereinstimmung hast, dann giltst du als Privileged Beauty. Und das hat zur Folge zum Beispiel, dass du in eine höhere Steuerprogression kommst, dass du beim Gehalt Abzüge bekommst, dass du bei den Noten Abzüge bekommst, weil die sagen, du hast sonst Vorteile und das müssen wir jetzt ausgleichen und dafür gibt es diese Nachteile. Ja, und dann wird die Bewegung immer radikaler, wie das bei so totalitären Bewegungen ist. Und schließlich setzt sich dann der radikalste Flügel durch, der sagt, es hilft ja alles nichts, diese kleinen Maßnahmen. Wir müssen alle, die zu schön sind, operieren. Ja? Nicht, um sie hässlich zu machen, aber um sie dem Durchschnitt anzupassen, damit es die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und das nennen die aber nicht Operation. Es wird sogar verboten, diesen Begriff zu gebrauchen, sondern das nennt sich optische Optimierungstherapie. Ja? Und der muss sich dann jede Frau, die zu schön ist, unterziehen. Ja? Und dann gibt's halt einen Widerstand, einen Kampf. Die Heldin, wie gesagt, ist eine schöne Frau, Alexa. Und dann gibt's auch einen investigativen Journalisten, der sich so einschmuggelt in diese Bewegung und die praktisch ausspioniert. Und dann beginnt der große Kampf bis zum Showdown. Will ich dann ja auch nicht im Detail verraten, wo es praktisch geht. Der Kampf Freiheit gegen Unfreiheit. Also es macht sich alles fest an diesem Thema optische Gerechtigkeit.
Ja, also klingt auf jeden Fall nach einem wirklich spannenden Setup. Und wenn ich jetzt versuchen würde, das einzuordnen in puncto Genre, also könnte man da sagen, das ist so eine Art satirische Dystopie gepaart dann mit so einem Thriller-Plot, kann man das so sagen?
Ja, das ist gut beschrieben. Es ist eine Dystopie, aber im Unterschied zu anderen Dystopien, die sehr düster sind, so wie 1984, wo schon die ganze Gesellschaft von Big Brother oder so beherrscht wird, ja, ist es hier so, dass wir sehen, und das ist auch so interessant an dem Buch, wie sich langsam eine freiheitliche Gesellschaft beginnt, in eine Diktatur zu verwandeln. Ja, das kommt im ganzen Buch nie dazu, dass sie vollkommen siegen, ja, will ich ja nicht im Detail erzählen, aber man sieht die Wandlung, ja, wie sich eine freie in eine unfreie Gesellschaft verwandelt, ja, Stück für Stück, und das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema, wie also Freiheitsrechte dann immer mehr eingeschränkt werden, wie die Medien immer mehr gleichgeschaltet werden, wie dann eine Minderheit, letztlich in dem Fall sind es superschöne Frauen, verfolgt wird.
Also man kann das ja verstehen als eine Allegorie auf den Wokeism, also diese Woke-Bewegung, die ja, sagen wir mal, eher so in diesem linken Milieu an den amerikanischen Universitäten entstanden ist. Würden Sie denn sagen, dass ja dieser Wokeism tatsächlich so eine Art totalitäre Bewegung ist? Und ja, haben Sie auch nach wie vor den Eindruck, dass die Oberwasser haben? Also ich habe eher den Eindruck, dass die jetzt eher so seit einem Jahr, anderthalb Jahren eher ja zurückgedrängt werden, auch gesellschaftlich im Diskurs.
Also erstmal ist es eine totalitäre Bewegung. Ja, auf jeden Fall. Die wollen ja das, was typisch ist für totalitäre Bewegungen, dass Freiheitsrechte von anderen eingeschränkt werden mit sogenannter Cancel Culture, mit Sprachverboten, auch mit der Forderung nach Sprachzensur. Was darfst du sagen, was darfst du nicht sagen, was darfst du fühlen, was darfst du nicht fühlen und so weiter. Auch mit dem Anspruch, Menschen umzuerziehen. Ja, das versucht auch in meinem Buch, diese Movement for Optical Justice, dass die versuchen, praktisch gegen dieses Schönheitsideal anzugehen, was aber nicht gelingt. Ob die den Höhepunkt überschritten haben, ja, das kann man vielleicht erst in ein paar Jahren sagen. In den USA sieht es so aus. Das hängt natürlich jetzt auch ein bisschen mit Trump zusammen. Also wenn man sieht, dass jemand wie der Mark Zuckerberg von Facebook jetzt auf einmal sagt, er sei libertär, während er früher ja eigentlich immer links war. Auch Elon Musk war ja früher eher bei Obama und bei den Demokraten und ist jetzt zum ganz anderen Spektrum gewandelt. Man sieht auch in der Werbung zum Beispiel in den USA, da war ja eine Zeit lang so Vogue, große Reklame, also dass man mit auch ganz unansehnlichen und dicken Menschen dann extra geworben hat, ja, was aber oft Flops waren, ja, oder Sie erinnern sich noch vielleicht Budweiser oder Gillette, da gab es immer solche Woken-Werbekampagnen, die aber oft zu großen Umsatzverlusten geführt haben. Und das heißt, da ist jetzt schon auch eine Gegentendenz zu beobachten. Aber es ist nicht so, dass es das nicht mehr gibt oder keine Realität mehr wäre. Es ist nur so, dass es jetzt auch doch eine stärkere Gegenbewegung gibt. In Deutschland, ja, teils, ja, das ist immer noch sehr stark und wird zum Teil auch stärker, speziell so in bestimmten Milieus, im Kulturbereich, an Universitäten, ja. Beispiel, ich habe jetzt gerade gestern mit Filmproduzenten gesprochen, ja. Ich will ja das Buch verfilmen und in Deutschland ist alles monopolisiert von der Filmförderung, ja. Und da sitzen natürlich überwiegend so Leute drin, wie sie auch in ARD und ZDF sitzen, die vielleicht mit so einem Buch von vornherein nicht die größten Sympathien haben, ja. Also das ist, um Ihre Frage zu beantworten, ja, es ist eine totalitäre Bewegung, auf jeden Fall. Sie will einen neuen Menschen, sie will auch Freiheitsrechte massiv beschneiden. Ja, man muss nur gucken, wie die Leute auch mit ihrer sogenannten Cancel Culture niederschreien, niedermachen an Universitäten und muss sich dann vorstellen, was wäre, wenn die jetzt die ganze politische Macht hätten, wie würden die dann mit Andersdenkenden umgehen? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Aber klar, es gibt auch eine Gegenbewegung und insofern kann man das Buch auch schon als Anti-Woke-Buch lesen, aber es hat viele Dimensionen. Das ist eine Dimension.
Welche weiteren Dimensionen würden Sie dem zuschreiben?
Das hat auch, das mit der Schönheit ist einerseits ein Chiffre in dem Buch. Also Sie könnten auch superschöne Frauen, wenn Sie das durch superreich ersetzen, dann wird die ganze Geschichte sich auch einfach reimen praktisch. Ja? Insofern ist es einfach ein Chiffre, eine egalitäre Bewegung, die nicht akzeptiert, dass es Menschen gibt, die in irgendeiner Weise über dem Durchschnitt hinausragen. Aber das mit der Schönheit ist auch ein Thema per se. Deswegen habe ich jetzt schon im Vorfeld gemerkt, wir haben hier mit einigen Influencern auch, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind alles Frauen. Und die haben da einen ganz anderen Zugang zum Teil zu dem Buch, weil die sagen, es ist auch ein Thema, dass die Schönheit zwei Seiten hat. Klar, jeder Mensch wahrscheinlich will lieber schön sein als hässlich oder lieber auch reich als arm. Aber wenn ich jetzt so zwei Knöpfe hätte, willst du schön sein oder hässlich und kannst du draufdrücken, würden wahrscheinlich die meisten schon schön lieber draufdrücken. Aber es hat auch eine Kehrseite und das haben viele jetzt, die das Buch schon vorab bekommen haben, gerade von diesen Influencerinnen mir gespiegelt, nämlich, dass es auch Vorurteile und Stereotypen gibt, gegen schöne Frauen. Ja, das klingt vielleicht erst mal ein bisschen abwegig, aber ich will es erklären. Ich habe das Standardwerk geschrieben zum Thema Vorurteile über Reiche. In Deutsch heißt es die Gesellschaft in ihre Reichen, in Englisch The Rich Public Opinion. Ist jetzt in ganz viele Sprachen übersetzt worden. Da geht es darum, Vorurteile und Stereotype über reiche Menschen, die Reichen als Minderheit, die auch mit Vorurteilen konfrontiert sind. Ja. Da gab es noch kein Buch davor. Man hat sich beschäftigt, also es gibt 1000 Bücher, Vorurteile über Schwarze oder über Juden oder über Homosexuelle. Oder, da gibt es viel Forschung drüber, viele Bücher, aber es gab kein Buch Vorurteile über Reiche. Und es gibt genauso auch Vorurteile und Stereotype über schöne Frauen. Ja. Ich will nur mal eins anführen als Beispiel. Die meisten Menschen haben unbewusst so eine Gleichheitsvorstellung. Das heißt, die denken, dass alle Menschen am Schluss auf irgendeiner Ebene doch dann wieder gleich sind. Was ich für einen Vorteil halte, aber das so denken viele Menschen. Und wenn dann jemand in einem Bereich sehr weit über dem Durchschnitt hinausragt, nehmen wir an, einer ist zum Beispiel superreich, ja, dann unterstellt man dem auf anderen Gebieten irgendwo negative Eigenschaften, ja. Dann ist, naja, der ist zwar reich, aber wahrscheinlich nicht so ehrlich oder moralisch fragwürdig. Oder der ist zwar ein guter Fußballer, gut im Kicken, aber der Allerhellste ist er möglicherweise nicht. Oder der mag zwar intelligent sein als Professor oder mit 2 Doktortiteln, aber wahrscheinlich hat er 2 linke Hände und ist im Alltagsleben ein bisschen unpraktisch. Oder die Frau ist zwar schön, aber die Allerintelligenteste ist er möglicherweise nicht. Halte ich für Quatsch, ja, weil es gibt jetzt keinerlei Belege dafür, dass zum Beispiel unter schönen Frauen mehr dumme oder weniger intelligente wären als unter Menschen, die nicht so gut aussehen oder dass unter reichen Menschen mehr unehrlicher als wären als jetzt in anderen Gesellschaftsschichten. Aber so denken halt viele Menschen und das führt dann dazu, dass wenn jemand in einem Bereich ein oder zwei Pluspunkte hat, gibt man dem im anderen Bereich gerne zwei Minuspunkte, auch um wieder über dem Menschen zu stehen. Also da habe ich mich wissenschaftlich mit beschäftigt, mit diesen Forschungen. Ich habe mich auch mit wissenschaftlicher Neidforschung beschäftigt. Viele wissen gar nicht, dass es das gibt. Es gibt eine umfangreiche wissenschaftliche Literatur über Neid. Und das Buch handelt eigentlich vom Thema Neid. Ja? Und ich glaube, dass Neid ein ganz großes Thema ist in der Gesellschaft, wo über wenig drüber gesprochen wird, weil der Neider gibt fast nie zu, dass er neidisch ist. Da sagt man, neidisch sind die anderen. Ich kenne gar keinen Neid, sagen die meisten Leute. Aber Neid ist eine sehr starke Kraft. Und das ist auch ein Thema, mit dem halt schöne Frauen oft konfrontiert werden. Ja, also gerade neulich eine Freundin von mir, die sehr, sehr gut aussieht, die hat mir gesagt, sie hat eine Vorgesetzte, 20 Jahre älter, die sieht nicht so gut aus. Ja, die macht ihr ständig das Leben zur Hölle. Wenn sie irgendwann mal einen kleinen Fehler macht, dann kommen irgendwie so spöttische Anspielungen. Ja, vielleicht haben sie ja in anderen Bereichen andere Qualität oder irgend so ein blöder Spruch mal rausgehauen, ja, aus dem Neid heraus, weil die einfach sehr gut aussieht. Ja. Das heißt, es gibt eine Kehrseite auch der Schönheit, wie es eine Kehrseite vom Reichtum gibt, und darüber wird aber nicht gesprochen. Und das haben jetzt, also zum Beispiel eine Influencerin, mit der wir zusammenarbeiten, die heißt Carina Zafline, die ist auf Instagram, die sieht sehr gut aus, sie war früher bei Germany's Next Topmodel dabei, war auch in Hollywood hat sie schon gespielt, und die hat zum Beispiel gesagt, dass es eine Erfahrung ist, die sie immer wieder in ihrem Leben gemacht hat, dass man dann falsch eingeschätzt wird. Ja, dabei, die ist hochintelligent, die hat auch Soziologie studiert und Politikwissenschaft in München und in Paris. Also, aber weil die halt sehr gut aussieht, wird ihr dann oft unterstellt, hätte es in anderen Bereichen Defizite. Also das sind ganz viele Themen, um die es auch in dem Buch geht.
Aber ich würde mal sagen, ich fordere es jetzt mal so ein bisschen heraus, weil ist das nicht möglicherweise doch eine eigentlich ganz komfortable Situation? Also man hat, sagen wir mal, in irgendeinem Bereich ein sehr positives Merkmal. Man ist besonders intelligent oder man ist besonders schön oder man ist besonders reich und wird dann mit irgendetwas Negativem assoziiert. Aber ist das nicht andersrum noch viel schlimmer? Also wenn Sie jetzt hier nach Deutschland kommen und Sie sind ein Flüchtling, ein Migrant, dann wird Ihnen vielleicht sofort unterstellt, ja, der will einwandern ins Sozialsystem, der ist zu feige, sein Land zu verteidigen, oder die Hartz-IV-Empfänger, die sind alle faul und die sitzen nur zu Hause und saufen und rauchen und so weiter. Also dass dann halt auch weniger privilegierten Leuten nochmals zusätzlich negative Zuschreibungen gemacht werden. Da wird ja nie gesagt, also Hartz-IV-Empfänger, oh, der ist aber besonders smart oder irgendetwas, sondern quasi da hast du ein sozioökonomisches Merkmal, was eher schlecht ist, und dann kriegst du zusätzlich nochmal einen obendrauf, weil dir zugeschrieben wird, ey, du bist ja selber schuld oder du bist viel zu doof oder du bist viel zu faul oder kriminell oder sonst irgendwas.
Also natürlich, das gibt's auch, die Vorurteile gegen solche Gruppen. Und da gibt's ja jetzt auch zum Glück jede Menge Literatur dazu oder Leute, die auch dagegen angehen. Das gibt's ja alles. Nur zu dem Thema, von dem ich jetzt gesprochen habe, da gibt's halt nichts. Ja, also es gibt ja hunderte Filme, wo genau das Thema ist. Ja, ich würde sogar behaupten, im deutschen Fernsehen ist es eher umgekehrt. Da ist dann eher der Migrant, der Gute, und wenn dann ein Reicher oder Unternehmer dargestellt wird, ja, im Tatort, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der dann der Böse ist, ja. Also da gibt's ja jetzt auch ganz viele Leute, die sich diesem Thema annehmen, und ich habe auch an sich gar nichts dagegen. Es ist vielleicht ein bisschen einseitig und überzogen, dass es jetzt immer so in die eine Richtung ausfällt, aber im Prinzip finde ich es gut, wenn man generell sich mit dem Thema Vorurteile auseinandersetzt. Ja. Aber wie gesagt, das gibt's ja schon, und da gibt's ja auch sehr viele Leute, die sich dafür engagieren. So, da muss es jetzt nicht noch den Herrn Zittelmann geben, der sagt, ich mache jetzt auch was dazu. Aber jetzt die Gruppe, von der ich jetzt spreche, zum Beispiel, die Minderheit der Reichen oder die Minderheit von schönen Frauen, da gibt's eigentlich niemand, der sich damit beschäftigt. Und ich glaube, dass es auch einer Gesellschaft am Schluss schadet, generell, wenn laufend gegen praktisch Hass oder Emotion gegen eine Gruppe angestachelt werden. Also nehmen wir ein Beispiel. Ich glaube, es vergeht kein Tag, wo nicht irgendein SPD-Politiker sagt, ja, die Besserverdiener, die müssen auch mal jetzt endlich ihren Beitrag leisten und die zahlen angeblich zu wenig oder keine Steuern. Und ja, es gibt ja praktisch keine Woche, wo Saskia Esken nicht irgendwie uns wieder erzählt, wie ungerecht es ist, dass die Reichen nicht noch mehr Steuern zahlen und dass man noch eine Vermögensteuer einführen müsste, dass man die Erbschaftssteuer erhöhen müsste und so weiter. Ja, und wenn ich ständig hier Stimmung mache gegen einen Teil der Gesellschaft, und das sind ja sehr oft auch die Vermögenden, sind ja auch Unternehmer gleichzeitig, dann tut es auch der gesamten Gesellschaft nicht gut. Ich sage mal ein Gegenbeispiel, ich habe also auch da mich wissenschaftlich mit beschäftigt. Wir haben mal eine Untersuchung gemacht über den Sozialneid, wie der ausgeprägt ist in verschiedenen Ländern. Ich habe sogar einen sogenannten Sozialneid Koeffizienten entwickelt. Kann man nachlesen. Ich habe da in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht, die heißt Economic Affairs. Und wenn man da Economic Affairs googelt, mal meinen Namen eingibt, sieht man eine Reihe Aufsätze. Und einer dieser Aufsätze behandelt eine empirische Untersuchung, wo der Sozialneid in 13 Ländern verglichen wird. Und da ist zum Beispiel so, wir Deutschen sind nicht die Weltmeister, da gibt es noch welche, die sind noch neidischer, das sind die Franzosen, die sind Nummer 1. Aber wir Deutschen kommen auch gleich auf Platz 2. Und am anderen Ende sind zum Beispiel die Polen, wo das sehr viel geringer ausgeprägt ist. Klar, da gibt es auch Neider in Polen. Aber das ist zum Beispiel viel geringer. Da werden Unternehmer und Reiche generell sehr viel positiver gesehen. Oder in einem Land wie Vietnam, da ist es ganz extrem. Da werden die eher als Vorbilder gesehen. So, und ich sage jetzt mal eine Gesellschaft, wo dann sich viele Menschen nach oben orientieren und sagen, ich möchte auch Unternehmer werden und das ist toll. Die hat natürlich dann auch eine andere wirtschaftliche Dynamik möglicherweise als eine Gesellschaft, wo man ständig über diese Leute herzieht und die negativ sieht.
Aber das, was Sie sind ja auch Journalist, also Sie haben lange Jahre auch für die Welt gearbeitet, für den Springer Verlag, sehr erfolgreich und waren da, glaube ich, auch Ressortleiter. Und es ist ja eine originäre Aufgabe, insbesondere auch des Journalismus, sozusagen Kritik und Kontrolle zu üben. Jetzt muss man natürlich auch mal sehen, dass man nicht nur Kritik üben darf, um halt dieser Kritik- und Kontrollfunktion irgendwie nachzukommen, sondern dass man natürlich auch Leistungen, die erbracht werden, würdigen muss in gesellschaftspolitischer Hinsicht. Aber ist das nicht halt möglicherweise auch deswegen so der Fall, dass das, was Sie jetzt beschreiben, dass sozusagen Stimmung gemacht wird oder immer auch medial so ein Zerrbild von Reichen gezeichnet wird, dass die halt immer auch so als diejenigen dargestellt werden, die halt im Tatort der Mörder sind oder Leute übers Ohr hauen oder ganz besonders sich unethisch verhalten im Geschäftsgebaren und nur dadurch ihren Reichtum aufgebaut haben und so weiter, dass das möglicherweise damit zusammenhängt, dass es halt die Aufgabe von Journalistik, von Journalismus ist, quasi die Mächtigen auch sozusagen zu kontrollieren, damit eben keine Willkür Herrschaft entstehen kann?
Also gegen Kritik habe ich überhaupt nichts, ganz im Gegenteil. Und Reiche sollen natürlich nicht von der Kritik ausgenommen werden, im Gegenteil. Wenn die was gemacht haben, was nicht in Ordnung ist, jetzt nehmen wir zum Beispiel den Benko, den Investor aus Wien, gut, dass der kritisiert wird. Ja? Und jedem steht die Kritik frei. Aber Kritik ist das eine, uns Herbilder zu schaffen und Stimmung zu machen, ist das andere. Weil Sie gerade das erwähnt haben mit den Unternehmern, die dann die Mörder sind. Also es gibt eine Untersuchung über Tatortfilme, welche Berufsgruppen da am häufigsten die Mörder sind. Ja? Und an allererster Stelle stehen Unternehmer. Ja? Übrigens, ich glaube, an dritter oder vierter Stelle sogar Polizisten. Ja? Das ist natürlich absurd und gibt ein ganz verzerrtes Bild. Also sie laufen auch bestimmt nicht nachts rum auf der Straße und dann läuft einer hinter ihnen und sagt, oh, Unternehmer, jetzt muss ich mich fürchten oder so, jetzt könnte ich ermordet werden oder so, ja, sondern das sind doch dann, also das ist völlig wirklichkeitsfremd. Oder ich habe mal für dieses Buch Die Gesellschaft und ihre Reichen eine Analyse von Hollywood-Filmen gemacht. Also wir haben uns über 500 Filme vorgenommen und 44 dann ganz im Detail analysiert und da war es auch so, dass Reiche immer irgendwo Stereotyp, nicht immer, aber weit häufiger als andere Gruppen negativ dargestellt werden. Ja. Und wie gesagt, das eine ist Kritik zu üben, berechtigte Kritik, auch mal scharfe Kritik, das gehört alles dazu. Da muss jeder mit leben. Aber es ist ja so, dass sie bestimmte Leute kritisieren dürfen und andere nicht. Also zum Beispiel über die Reichen dürfen sie alles Negative sagen, was sie sagen wollen, ohne dass sich irgendjemand außer vielleicht dem Herrn Zittelmann drüber aufregt. Ja, sie können in jeder Talkshow herziehen und hetzen über Reiche und kriegen viel Applaus dafür, aber kriegen wenig Widerspruch dafür. Das ist ja bei anderen Minderheiten anders. Ja, wenn sie über andere Minderheitengruppen, die Sie jetzt benennen, was in der Talkshow oder öffentlich negativ sagen, ja, dann wird es ja eher sanktioniert. Wir haben das sogar nachgewiesen. Also wir haben mal in einer Umfrage vom Allensbach-Institut die Frage gestellt, bei welchen Gruppen muss man vorsichtig sein, dass man sich den Mund nicht verbrennt, wenn man was Kritisches über die sagt. Ja? Und da waren zum Beispiel an Gruppen wie Homosexuelle oder Schwarze, ja, oder Moslems, die waren ganz an der Spitze. Also da muss man vorsichtig sein, wenn man da, dass man sich den Mund verbrennt. Und ganz unten waren Christen und Reiche. Ja, also das waren die Gruppen, wo man auch Negatives sagen darf, ohne dass man da befürchten muss, dass sich einer drüber aufregt. Ja, das ist schon, das sind schon Phänomene, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und es ist ja auch mit dem Äußeren so. Also ich sag mal ein Beispiel. Eine Zeit lang gab es mal viele so, haben Sie auch gesehen, Scherz bestimmt im Internet über Ricarda Lang, weil die halt stark übergewichtig ist. Ja, finde ich jetzt auch nicht geschmackvoll, das zu machen, ja. Aber da haben sich dann auch alle aufgeregt, ja, auch zu Recht aufgeregt und gesagt, ja, das soll man doch nicht machen, jetzt praktisch da sich über die lustig machen, ja. Aber umgekehrt, ich habe jetzt manchmal auf Social Media Fotos gepostet, zum Beispiel hier von meinem Bizeps und so, ja. So, und da konnte dann jeder, ach, was ist das, also da kannst du dann drüber herziehen. Und das ist doch absurd, wenn jemand, der eine gute Figur hat, dafür was getan hat, wenn du über den herziehen darfst und den niedermachen darfst, ohne dass sich jemand draufregt. Aber wenn jemand stark übergewichtig ist, darfst du nur nicht sagen, das gefällt mir nicht. Also da ist eine gewisse Asymmetrie drin in der öffentlichen praktisch Wahrnehmung.
Da möchte ich mal kurz auch nochmal, also diese Asymmetrie in der Wahrnehmung. Wie stehen Sie denn jetzt da eigentlich dem Kurs von Trump gegenüber, der jetzt zum Beispiel Harvard-Universität, weil sie sich nicht an bestimmte Richtlinien, die der gute Mann aus dem Oval Office vorgeben möchte, halten möchte, dass da Gelder eingefroren werden oder dass halt Einfluss auf die Berichterstattung genommen wird oder bestimmte Presseagenturen aus dem Presseraum des Oval, also des Weißen Hauses quasi ausgeschlossen werden, weil sie den Golf von Mexiko nicht als den Golf von, ich weiß gar nicht, was er da genau möchte, benannt wird. Den Golf von Nordamerika, ja. Also wie finden Sie das? Weil das ist ja... Ist das nicht quasi die andere Seite des Wokism? Also ist das nicht...
Naja, also die Gefahr gibt es tatsächlich in den USA. Also das mit diesem Ausschluss von Presseagenturen, weil sich da nicht der neuen Sprachregeln anpassen, finde ich das allerletzte. Bei den Universitäten bin ich auch im Prinzip für die Freiheit. Aber die wird natürlich auch gefährdet in der Universität. Und da hat der Trump natürlich auch einen gewissen Punkt, dass zum Beispiel da diese sogenannten pro-palästinensischen Aktivisten, wie die sich nennen, aber oft auch mit starkem antisemitischen Beiklang dabei, ja, und mit Israel-Feindschaft, dass die da die Universitäten stark beherrschen. Das war ja der Anlass dann auch, warum man sagt, da muss man was gegen machen. Das finde ich auch an sich kritikwürdig, ja. Aber es stimmt, es gibt diese Einschränkung der Meinungsfreiheit, liefen lange Jahre immer von der linken Seite. Und in den USA ist in der Tat die Gefahr, dass einfach dann die Vorzeichen verändert werden. Generell, was den Trump anlangt, hatte ich immer eine zwar kritische, aber differenzierte Sicht. Das heißt, ich habe gesagt, manche Sachen von dem Trump fand ich gut. Zum Beispiel, dass der dereguliert hat, dass der die Steuern gesenkt hat. Das fand ich gut. Andere Sachen fand ich völlig daneben. Zum Beispiel diesen Zollwahnsinn. Ich habe jetzt gerade wieder in den USA auch da Artikel zu veröffentlicht, dieser Zollwahnsinn. Also der Trump sagt ja, Zölle sind das schönste Wort im Wörterbuch. Das ist für mich genauso schwachsinnig, wie wenn jemand sagen würde, Steuern sind das schönste Wort im Wörterbuch. Ja, das schadet ja auch, man sieht es ja auch an Aktienmärkten schon, der Kapitalmarkt hat ja schon und auch der Bondmarkt seine Meinung klar abgegeben zu dem, was der Trump da macht. Also da bin ich zum Beispiel total dagegen. Ich bin für Freihandel, ich bin gegen Protektionismus. Ja, auch die Ukraine-Politik von ihm lehne ich also total ab. Ja, das heißt, in dem Jahr. Aber andererseits, was der Elon Musk da angefangen hat, mal den Staatsapparat auch gründlich zu entschlacken und da mal auch die viele überflüssige Stellen, die es da gibt, zu reduzieren, den aufgeblähten Staatsapparat oder zum Beispiel so wie diese USAID, Entwicklungshilfe. Ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt, was auch in Wirklichkeit sogar oft mehr schadet als hilft den armen Ländern. Da was zusammenzustreichen, das fand ich gut. Also ich habe da eine differenzierte Position. Momentan überwiegt für mich eher das eindeutig das Negative beim Trump. Jetzt gibt es ja sogar die Idee, die Steuern für Reich zu erhöhen durch Trump, was genau das Gegenteil ist, was er vorher gesagt hat. Also dass jetzt die Steuerbelastung auf Bundesebene auf 40% erhöht werden soll, gibt es ja als Idee. Das Problem ist, ich habe oft eine differenzierte Sicht zu einzelnen Leuten. Zum Beispiel, dass ich sage, das war gut beim Trump, das war schlecht. Da setze ich mich aber zwischen alle Stühle, gerade wenn ich in den USA bin. Ich werde jetzt den ganzen Juni wieder in den USA sein. Da stelle ich oft fest, da gibt es die Trump-Verehrer, die gibt es auch in Deutschland. Da darfst du kein kritisches Wort sagen. Das ist für die der Guru, der Gott. Und wenn du irgendwie sagst, da liegt der falsch, nee, das verstehst du nicht. Der hat einen geheimen Plan, den du nur nicht verstehst. Der will eigentlich auch die Zölle eigentlich abschaffen. Das ist so kompliziert, aber so der große Führer weiß, was er tut. Und so umgekehrt, da gibt's die Trump-Hasser. Wenn du da irgendwas Positives sagst, ja, dann fallen die auch über dich her. Und wenn du so eine differenzierte Position hast wie ich, dann setzt du dich am Schluss fast zwischen alle Stühle, weil die Trumpisten, die Trump-Gläubigen, für die ist es eine Gotteslästerung, was du machst. Und die Trump-Hasser, die verstehen auch nicht, wie man irgendwas Positives sagen kann. Mhm.
Finde ich sehr gut. Darf ich nochmal zur Politik, weil das, was Sie vorhin sozusagen angemerkt haben, und ich glaube, da haben Sie mit Sicherheit auch einen Punkt, also dass es diese Zerrbilder über Unternehmer gibt und dass die ungebührlich scharf und massiv kritisiert werden. Wie ist denn das eigentlich bei Politikern? Wir hatten jetzt schon Ricarda Lang, wir haben jetzt schon Donald Trump und ich würde auch sagen, hier in Deutschland haben Politiker oder die Politikerkaste in Anführungszeichen jetzt auch nicht den besten Ruf, den besten Leumund und da wird ja auch immer ordentlich draufgehauen auf die. Ist das dann nicht auch eine Asymmetrie, weil es ist ja nun mal so, dass Politiker eben auch nicht nur zu 100% Mist bauen, sondern dass natürlich auch hier in diesem Land viele, viele gute Politiker auch viele gute Entscheidungen zum Teil getroffen haben und dass wir, ich meine, wenn wir nur eine schlechte Politik gehabt hätten in der Nachkriegszeit, dann wären wir ja nicht die eine der Führungsnationen in der Welt geworden in wirtschaftlicher Hinsicht und ja, also wie würden Sie das einordnen?
Also da bin ich zwiespältig. Einerseits glaube ich schon, dass sich die Qualität vom politischen Personal in Deutschland, nicht nur in Deutschland, erheblich verschlechtert hat. Also wenn ich mal, wir haben ja gerade von den USA gesprochen, wenn ich da an einen Politiker denke, wie Ronald Reagan zum Beispiel oder selbst der Bill Clinton und gucke mir jetzt so Gestalten an wie den Biden und den Trump, dann sehe ich da also einen ganz deutlichen Verlust an Qualität. Und wenn ich mir in Deutschland anschaue, einen Politiker wie Ludwig Erhard oder auch Helmut Schmidt oder Helmut Kohl, die auch Fehler gemacht haben, aber im Vergleich das heute mit Saskia Esken und Olaf Scholz und so weiter, ja, da sehe ich schon auch einen deutlichen Verlust. Und ich glaube auch, dass die Politiker eher die Kritik verdient haben als die Unternehmer, weil das, was gut läuft in unserem Land, läuft nicht wegen den Politikern überwiegend gut, sondern wegen den deutschen Unternehmern gut. Und das, was schlecht läuft, das läuft halt tatsächlich überwiegend auch durch Eingriffe der Politik schlecht. Aber man muss natürlich auch unterscheiden, welche Kritik ist berechtigt oder welche nicht. Zum Beispiel wird auch oft kritisiert, die verdienen viel zu viel. Das sehe ich jetzt zum Beispiel nicht so, ja, dass ein Politiker zu viel verdient. Also wenn der dafür einen guten Job machen würde, ja, dann wäre ich einverstanden. Klar, wenn er einen Scheißjob macht, dann ist selbst 5 Euro zu viel. Ja. Aber wenn er einen guten Job macht, ist es jetzt nicht so viel, was zum Beispiel Bundeskanzler verdient in Deutschland. Aber Sie haben recht, ich bin immer auch so ein bisschen skeptisch, wenn so generelle Emotion über eine Gruppe, dass gesagt wird, die Politiker oder die Journalisten oder die Reichen, ja, wenn es so verallgemeinert wird. Manchmal ist durchaus auch was dran an manchen dieser, es sind ja nicht alle Stereotype falsch, ja, es gibt ja auch Stereotype, an denen was richtig ist. Also wenn jetzt jemand sagt, dass Leute mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich oft an bestimmte Straftaten beteiligt sind, dann ist es ja nicht ein Vorteil, sondern es lässt sich auch statistisch belegen. Ja? Aber wenn man natürlich das dann auf alle verallgemeinert und dann nicht mehr den Einzelnen sieht, ja, dann ist es schlecht. Wobei ich auch sage, Vorurteile haben ja auch einen gewissen Sinn, auch evolutionsbiologisch. Wir alle haben Vorurteile. Ja? Es gibt jetzt keinen Mensch, der ohne Vorurteile ist. Geht auch gar nicht. Die werden ausgestorben. Also wenn du jetzt in der Urzeit, sagen wir, da wären Säbelzahntiger auf dich zugerannt und jetzt gesagt, naja, will ja keine Vorteile haben, vielleicht ist es ja auch ein guter, wer weiß, den habe ich ja noch gar nicht kennengelernt. Also der Mensch, der hätte nicht überlebt, ja, und der gesagt hat, oh, das ist gefährlich, da muss ich mich auf den Baum klettern oder was weiß ich, ja. Also es hat ja auch einen Sinn, dass man solche Stereotype und Vorteile hat, die schützen ja auch. Aber zugleich muss man es auch immer wieder reflektieren. Und wie gesagt, ich interessiere mich, und das ist ja auch jetzt mit der Anlass für den Roman immer, ich interessiere mich auch für Minderheiten, aber ich interessiere mich eher für die Minderheiten, für die sich sonst keiner so interessiert, die in irgendeiner Weise, wo man sagt, die seien privilegiert, was ich auch gar kein richtiges Wort finde, sondern die irgendwo positiv über den Durchschnitt hinausstechen. Und da kommt halt der Neid oft, ja. Und das ist so das zentrale Thema auch von dem Roman letztlich, wie Neid mobilisiert wird. Also Neid gibt's immer schon und gibt's auch in allen Gesellschaften. Und das hat man auch nachgewiesen, dass Neid so ein menschlicher Urinstinkt ist praktisch. Aber gefährlich ist es dann, wenn der Neid politisch instrumentalisiert wird, ja, dass also ganze politische Bewegungen dann den Neid zu ihrem Thema machen. Und das ist genau das, was hier in dem Buch geschieht. Jetzt in dem Fall der Neid auf sogenannte Privileged Beauties oder auf Frauen, die als überschön bezeichnet werden.
Dazu noch eine Abschlussfrage. Sie haben ja schon Ihre Filmambitionen jetzt ein paar Mal erwähnt. Ich habe da rausgehört, dass es einen Journalisten gibt, eine Studentin und einen gut situierten Immobilienmakler. Hätten Sie denn eigentlich auch schon gewisse Schauspieler im Kopf? Oder also wenn Sie jetzt einfach mal Wünscht ihr was spielen dürften, also wen sehen Sie da?
Ja, bin ich gestern auch gerade gefragt worden von dem Filmproduzent. Habe ich jetzt nicht, ja. Bei der schönen Frau denke ich natürlich an die Schauspielerin, die ich jetzt am schönsten finde, wo ich denke, die würde da gut passen, ja. Aber sonst habe ich da keine Ideen, ja.
Wer wäre das denn?
Der Name ist komischerweise schwer auszusprechen, aber kennen Sie den Film The Fifth Wave, die fünfte Welle?
The Fifth Wave.
Das ist auch so ein Katastrophenfilm. Der hat auch noch einen anderen Film gemacht, Feuer im Kopf, ja. Hat einen komplizierten Namen.
Ich hab das Gesicht vor Augen.
Das ist meine Frau zum Beispiel. Ja? So, Die würde ich natürlich gerne da besetzen, sozusagen. Ja? Aber ja. Das werden nachher andere Leute entscheiden.
Catherine Delevingne oder so?
Nee. So ein französischer klingender Name. Ja?
Ich werde es auf jeden Fall nochmal raussuchen. Also
gut, wer wissen will, wie meine Traumfrau aussieht, googelt einfach die fünfte Welle und dann sieht das auch einen Film, der mir auch gefallen hat. Ich mag auch so Katastrophenfilme manchmal, ja, habe früher das auch sehr gerne geschaut. Und mein Buch ist ja auch in gewisser Weise, ist jetzt nur im politischen Bereich. Ich muss noch was dazu sagen, es ist jetzt eine Dystopie, aber es wird nicht alles negativ dargestellt. Es gibt ja auch so Dystopien, da ist praktisch alles ist versklavt und negativ. Da gibt's in meinem Buch gibt es auch viele positive Sachen. Es gibt zum Beispiel zwei kleine Städte auf dem Mars schon, eine mit 3.000, eine mit 6.000 Einwohnern, die heißen Mises City und Hayek City, also nach den Ökonomen genannt, ja. Das sind so libertäre, freie Städte, die es da gibt auf dem Mars. Die machen auch gar nicht mit dann bei diesem ganzen Blödsinn. Gibt auch schon Luxushotels auf dem Mond zum Beispiel, ja. Und die Wissenschaftstechnik ist weitergekommen. Auch Probleme wie Armut oder Klimathemen sind weitgehend erledigt. Also es schaut in gewisser Weise sogar positiv in die Zukunft, aber dann der negative Blick ist, dass die Menschen sich halt dann doch irgendwie nicht weiterentwickelt haben, weil in dem Bereich des Zusammenlebens zwischen den Menschen dann doch wieder radikale Bewegungen, Utopien entstehen, die dann die Menschen gegeneinander aufbringen. Ja? Also insofern ist es ein bisschen ambivalent auch in dem Buch.
Ja, Herr Ziegelmann, vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Roman und ja, schön, dass Sie da waren.
Ja, also Ihnen auch ganz herzlichen Dank und wie gesagt, mein Ziel ist ja, das soll ein Bestseller werden, damit es dann auch verfilmt wird. Also ich freue mich über jeden, der es jetzt hört und direkt danach dann, man kann es vorbestellen jetzt schon, die Vorbestellung macht und vielleicht sehen wir uns ja auch in Berlin dann, wenn man bei dem Gewinnspiel teilnimmt und können wir uns dann noch im Scheiner Club im persönlichen Gespräch austauschen.
Wunderbar, vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank.
So, das war mein Gespräch mit Dr. Reinhard Ziegelmann. Eine sehr gute, konstruktive, aber natürlich auch kontroverse Diskussion, die sich hier rund um das Buch und natürlich auch um den aktuellen Zeitgeist, die Entwicklung in den USA hier entsponnen hat und natürlich auch um die Frage, ob tatsächlich superreiche und auch besonders schöne Menschen, also wenn man davon ausgeht, dass das jetzt gesellschaftliche Minderheiten sind, dann letztendlich also auch im gesellschaftlichen Diskurs und im puncto Image irgendwie benachteiligt werden und ob da nicht andere Menschen, also aus ärmeren gesellschaftlichen Milieus, dann möglicherweise auch ein bisschen stärker benachteiligt werden. Da würde mich jetzt eure Meinung interessieren. Was habt ihr für eine Haltung zu diesem Thema? Ich freue mich auf alle konstruktiven Sachbeiträge in den Kommentaren. Also gebt da mal ein bisschen Fleisch an den Knochen, legt da einfach mal offen, wie ihr zu den hier diskutierten Themen steht. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und werde auf jeden Fall alles lesen, was da so kommt. Ich lege euch auf jeden Fall das Buch noch wärmstens ans Herz. Der Link dazu hängt unten drin in der Videobeschreibung und natürlich auch der Link zu der Website von Reinhard Ziegelmann und dem dazugehörigen Gewinnspiel, was Herr Ziegelmann ja in unserem Video, in unserem Gespräch hier also auch ja, announced hat. Und insofern würde ich euch jetzt empfehlen, da einfach mal vorbeizuschneiden in der Videobeschreibung und dort einfach mal die Links zu klicken. Daumen rauf, sehr gerne für Reinhard Ziegelmann. Daumen rauf natürlich auch für dieses Video. Lasst gerne noch ein Abo da für meinen Kanal, ist wertvolle Unterstützung. Und wir sehen uns am Sonntag schon wieder. Da erwartet euch auch ein wirklich sehr, sehr gutes Video. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Timo.